man sollte schon die Eigenschaften zeigen, die man auch wirklich hat, weil das sonst auch komisch werden kann. Und dann ist das halt so, dass man vielleicht mit dem Investor A und B einfach nicht zusammenpasst, weil man eine unterschiedliche Sprache spricht, weil man unterschiedliche Ziele hat. Und dann passt das auch nicht und dann sollte man es auch sein lassen.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen heute zum Nachfolge-Podcast. Dr. Tilman Schrecker, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Mediator von der Kanzlei MTOZ in Frankfurt.
Ja,
ein paar Worte.
Ja. Hallo Timo, vielen Dank für die Begrüßung. Genau, ich bin Rechtsanwalt und begleite sehr oft Gründerteams bei Verhandlungen mit Investoren. Das fängt manchmal schon sehr früh an, dass ich mit Gründerteams bespreche, wie sie Investoren finden, wo sie Investoren finden und wie sie die ansprechen. Ich arbeite aber auch für Investoren. Das heißt, immer wieder passiert es auch, dass ein Investor mich bittet, die Verträge vorzubereiten, mit denen er sich an einem Startup beteiligen will. Und da ich beide Seiten kenne, weiß ich natürlich, wie der Hase läuft. Ich kenne die wichtigen Themen. Insgesamt habe ich schon über 1000 Deals begleitet, sowohl Investorenfälle als auch M&A. Das heißt, ich kann von mir behaupten, ich weiß, wie es geht.
Aber lassen wir mal das Thema Startups ein bisschen blühen. Du erläuterst den Startups, wo finden sie Investoren? Das heißt, die bringen die Investoren mit und auf deiner Homepage TheVenturer.com, da sagst du, wir holen bei Verhandlungen das Beste für euch raus.
Ja.
Du hast gesagt, du kennst die Wünsche von Käufern und Verkäufern, weil du auf beiden Seiten bist. Aber was ist das Beste?
Na, das Beste, also das ist eine sehr, sehr, also erstmal das ist eine sehr gute Frage und da steckt schon sehr viel drin, auch von der Philosophie, wie wir hier arbeiten. Bevor wir richtig in die Beratung einsteigen, müssen wir das Geschäftsmodell der Gründer verstehen. Also das Geschäftsmodell des Startups, das, was neu sein soll, aber auch, wie sie arbeiten. Also wer hat welche Rolle, wer wird wie viel arbeiten. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Und wenn man das weiß, weiß man auch schon, was wichtige Punkte im Vertrag sein werden. Das bedeutet also erstmal, wir brauchen erstmal ein sehr gutes, tiefgehendes Verständnis. Was ist denn das Besondere bei diesem Team, bei dieser Gruppe oder bei dieser Idee? Und das ist natürlich auch das sehr Reizvolle. Man bekommt immer wieder Themen aus der Zukunft mit. Man beschäftigt sich mit aktuellen Neuerungen, mit aktuellen Techniken. Und das ist sicherlich einer der Faktoren, warum mir das so viel Spaß macht.
Das Beste kann ja sein, dass Risikominimierung da ist, dass der Kaufpreis sehr hoch ist, dass möglicherweise für den Exit schon gewisse Parameter festgesteckt werden. Macht ihr so ein Gesamtpackage, wo ihr sagt, naja, damit kann man gut oder vielleicht sehr gut leben? Oder habt ihr spezielle Themen, die eigentlich den Startups in der Regel immer wichtig sind?
Also das, was du ansprichst, sind natürlich, ich sag mal so, die Standardthemen. Das ist einmal das Thema Bewertung. Welchen Wert bemessen denn die Gründer und bemisst der Investor oder die Investoren dem Startup zu? Und davon hängt ab, wie viele Anteile der Investor für sein Geld bekommt. Das hängt aber natürlich auch davon ab, wie viel Geld braucht denn das Startup? Also man muss auch teilweise diskutieren, braucht ihr denn wirklich einen Investor? Das diskutiere ich also auch immer, weil es auch Situationen gibt, wo das, man sagt ja so schön Bootstrapping, wo das Startup eigentlich aus eigener Kraft sich finanzieren kann und man gar keinen Investor braucht. Und oft ist es aber natürlich so, ja, die Teams brauchen einen Investor, sie brauchen erstmal für den Start zusätzliches Geld und dann ist die Frage, wie viel nimmt man auf?
Und die Empfehlung ist immer, man braucht so viel Kapital, dass man mal anderthalb Jahre überlebt. Wenn man nur ein halbes Jahr überlebt, ist das viel zu kurz. Da muss man ja gleich wieder mit der nächsten Investitionsrunde starten. Und die Taschen für 5 Jahre voll machen, wäre auch völlig irrsinnig. Das würde auch kein Investor mitmachen. Aber so anderthalb Jahre ist eine ganz gute Größe und vielleicht reicht es für ein Jahr, vielleicht reicht es für 2. Aber so in dem Rahmen sollte man sich bewegen. Das heißt, man muss wissen, wofür braucht man das Geld? Das heißt, man braucht eine gute Planung. Man braucht auch wirklich selber einen Plan. Wie will ich mich fortentwickeln? Wie soll es weitergehen? Und das muss man auch plausibel dem Investor rüberbringen. Das heißt, wenn wir sozusagen diese erste Lageerfassung machen, sprechen wir natürlich auch über die Planung. Ist die plausibel? Überlegen uns, wo würde ein Investor vielleicht kritische Fragen stellen und challengen dort die Teams und machen sie so besser?
Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Neben den Finanzmitteln, die zugeführt werden, ist es ja oftmals ganz gut, wenn man einen erfahrenen Investor an Bord hat, der auch sonstige Mehrwerte bringt, wie Coaching, wie Kunden und so weiter. Also da legt ihr natürlich auch Wert drauf. Ne?
Also wir diskutieren dann auch immer, welche Rolle die einzelnen Investoren haben. Es gibt ja diesen schönen Begriff Smart Money. Es gibt auch den Begriff Stupid Money, aber keiner will Stupid Money geben, sondern alle wollen Smart Money geben. Mit Smart Money meint man ja, dass ein Investor eben nicht nur Geld gibt, sondern auch Kontakte, auch Informationen und Know-how weitergibt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, es ist, sage ich mal, also ein Startup, was ein Investor nur aufnimmt, um das Geld zu haben und sonst gar nichts von dem Investor annehmen will, das klappt nicht. Das sollte man sein lassen. Also das ist eine Totgeburt. Da wäre meine dringende Empfehlung, das zu lassen, weil man ja einen Partner an Bord bekommt. Es ist nicht so intensiv wie in einer Ehe, aber doch ähnlich. Und da muss man miteinander reden können. Da muss man auch ungefähr ähnliche Werte haben, damit man auch eine gute Entwicklung sieht in den kommenden Jahren.
Ja, und der Startups, wenn man jetzt zu irgendjemandem hingeht, sagt, hier, da ist ein Startup, dann glauben die Leute immer, ja, das sind so 20, 25-jährige Burschen oder Mädchen, die dann loslegen. Ist das tatsächlich der Fall oder wie ist die Altersstruktur da?
Also als Gründer habe ich da jetzt schon jede Altersklasse beraten. Ich hatte da jetzt auch Menschen dabei, die waren über 60. Und die sind genauso erfolgreich wie 20-Jährige. Deswegen, also am Lebensalter kann man dort gar nichts festmachen, sondern es ist eigentlich die Geisteshaltung. Also ich glaube, das Verbindende ist die Geisteshaltung. Man möchte etwas Neues schaffen. Man sieht, es gibt aktuell für bestimmte Themen keine passenden Lösungen. Und man hat eine Lösung gefunden oder glaubt, man hat eine Lösung gefunden. Das ist das eine. Und man ist auch bereit, nochmal die extra Meile zu gehen, weil das muss ganz klar sein, gründen ist anstrengend. Auch Investoren suchen und mit Investoren und Investoren zu managen, das ist auch anstrengend. Also sage ich mal so, das sind keine Menschen, die besonderen Wert auf Freizeit legen, sondern in der Regel sind das Menschen, die für bestimmte Themen brennen. Und da ist es dann auch egal, ob man 20, 30, 40, 50, 60 oder 70 ist. Das ist völlig egal.
Ja, die Erfahrung, die man bisher gesammelt hat, die ist wahrscheinlich dann unterschiedlich. Aber du sagst ja, jeder muss die extra Meile gehen und muss das Engagement mit sich bringen. Ja. Und dann kommt es natürlich auch auf den Kapitalgeber drauf an. Dann haben die so einheitliche Maßstäbe, die ansetzen, was die wollen, was die bereit sind zu zahlen, oder unterscheiden die sich auch?
Also es gibt, man kann die Investoren einteilen in verschiedene Gruppen. Das ist nicht gottgegeben, wie man diese Einteilung trifft, sondern das ist oft auch ein bisschen willkürlich. Aber vom Grundsatz her kann man sagen, es gibt so als die erste Stufe Family and Friends und Business Angel. Die geben Beträge so zwischen 100.000 bis 500.000 Euro. Business Angel sind in der Regel Menschen, die selber nicht so sehr operativ tätig sein wollen, die aber über liquide Mittel verfügen und bereit sind, die liquiden Mittel in junge Unternehmen zu investieren. Und dann gibt es einige Business Angel, die haben ein, zwei Beteiligungen und es gibt Business Angel, die haben 20 oder 50. Oft haben die einen bestimmten Branchenfokus, aber nicht immer, aber oft. So, das ist die Gruppe der Business Angel. Und wenn man eine erste Runde macht mit Business Angel, hat man in der Regel mit mehreren zu tun. Oft kommen die zu zweit, zu dritt, um auch eben einen relevanteren Betrag zur Verfügung stellen zu können. Das ist in der Regel so die erste Runde. Man spricht da ja auch manchmal dann von Seed-Runde. Und wenn man dann ein bisschen größer geworden ist oder wenn man eine hohe Bewertung hat, warum auch immer, weil die Technik gut ist, weil das Team gut ist, dann kann es auch sein, dass man gleich am Anfang schon mit Venture Capital Fonds reden kann. Diese Venture Fonds investieren eigentlich immer so ab einer Million. Ja, das ist so. Es gibt sicherlich auch Fälle, da geben die 500.000, aber eigentlich ist ab einer Million interessant, vielleicht zwei, drei. Das sind dann schon sehr professionelle Marktteilnehmer, die den Prozess sehr gut steuern können, die sich auch absolut gut auskennen, die dann natürlich schon auch bereit sind, eine hohe Bewertung anzuerkennen. Also so meine Erfahrung ist, ein Business Angel, in der Regel gibt sich ein Business Angel nicht mit 5% zufrieden, sondern er will vielleicht 10 oder 15 und sagen wir so, macht das auf eine Bewertung, die deswegen nicht sehr hoch ist. Und ein Venture Capital Fonds ist dann auch bereit zu sagen, gut, wir geben euch eine gute Bewertung. Ich sag jetzt mal so 3 Millionen vielleicht. Vielleicht sind es auch schon 5. Hängt natürlich immer von der Technik ab. Und das sind Punkte, die wir natürlich diskutieren. Das heißt, man merkt das jetzt schon. Einerseits sind wir Rechtsberater, aber kritische Fragen und auch Verständnisfragen und vor allen Dingen Klärung von Rollen gehört natürlich dazu.
Ja, eine Bewertung, die kann ich ja nicht herkömmlich nach DCF machen oder Multi, weil die Unternehmen oder die Startups, die haben ja meistens auch keine Gewinne und EBIT 0 mal, welchen Faktor ich auch immer ansetze, gibt 0. Das heißt, man bewertet da die Technik, man bewertet wahrscheinlich auch die Gründer, ja, die Erfolgschancen, die man ihnen einräumt. Was gibt's noch sonst noch für Bewertungsmaßstäbe, die man setzt?
Also was immer oft versucht wird und eigentlich auch zumindest ein bisschen Sinn macht, sind Vergleiche mit anderen Startups in dem Bereich. Also dass man sozusagen sich Beispielsfälle heranzieht, wo man ähnliche Bewertungen ableiten kann. Das klappt manchmal gut, manchmal klappt es auch gar nicht. Ich denke, was da wichtig ist, ist, dass man anfängt zu verstehen, was denn die Bewertung bedeutet, dass man nämlich, die Bewertung ist nur ein Faktor in der ganzen Gleichung. Weil ich muss ja wissen, wie viel Geld gibt der Investor oder die Investoren. Dann kann ich daraus berechnen, welche prozentuale Beteiligung denn der Investor am Ende haben müsste. Und dann kann das sein, dass der Investor sagt, ja gut, mathematisch berechnet ist das richtig, aber ich will ja mehr. Oder die Gründer sagen, wir geben aber nur weniger aus. Und dann ist man in der Verhandlung, da muss man da gucken, kommt man zusammen, kommt man nicht zusammen. Deswegen ist da meine Empfehlung schon an jedes Team, dass man sich mal umguckt, wie haben denn vergleichbare Teams Investoren gefunden und auf welche Bedingungen hat man sich verständigt. Und dass man dann auch anfängt, mal ein bisschen Szenarien zu entwickeln. Wie werden wir uns denn innerhalb des ersten Jahres entwickeln? Wohin geht die Reise? Und wenn man das schafft, zu zeigen, dass der Wert ja enorm steigen muss in den ersten ein, zwei Jahren, schafft man es vielleicht auch, dem Investor weniger Anteile zu geben, als man vielleicht mathematisch berechnet hat. Also das ist dann schon auch eine Frage der Verhandlungsführung.
Kommen Gründer auch zu dir und sagen, ja, ich habe hier ein Unternehmen, Startup, sieht gut aus, jetzt brauche ich 1 Million, 500 davon kann das Unternehmen gerne haben, aber 500.000 will ich haben. Funktioniert sowas oder ist das die Regel?
Also die Regel ist es nicht, aber es funktioniert. Also in 10%, 15% der Fälle, die ich so begleite, haben wir solche Anteile, dass die Gründer schon einen Teil ihrer Anteile auch verkaufen können. Es sind die Ausnahmen und ganz ehrlich, auch aus meiner Perspektive, das sind ja gar nicht typische Investmentfälle, weil der typische Investmentfall ist, man hat eine Idee, man hat vielleicht erste Kunden, vielleicht einen Prototyp und daraus will man was machen. Das heißt, man hat noch keinen Wert, der sich in irgendeinem Betrag auf dem Konto widerspiegelt, sondern man hat einen ideellen Wert und man ist kurz davor loszulaufen. Und da passt das dann, dass man Geld aufnimmt, um Mitarbeiter einstellen zu können, um bestimmte Maschinen zu kaufen oder um bestimmte Dinge zu kaufen, die man braucht, um sein Produkt zu entwickeln. Und dann bekommt der neue Investor für dieses neue Geld, bekommt er eben Anteile. Ja. Und den Verkauf von Anteilen, der macht ja eigentlich nur Sinn, wenn auch schon etwas entstanden ist. Das heißt, diese 10-15%, das sind dann Fälle, in denen es das Startup schon länger gibt als ein Jahr, in der Regel schon 3, 4, 5 Jahre. Und da kann man sich dann fragen, ist es noch ein Startup? In der man auch schon vielleicht Kunden hat oder bewiesen hat zumindest, dass die Technik funktioniert, dass da was geht. Weil nur dann kann ja auch der, der das Geld gibt, davon ausgehen, dass er auch wirklich einen Wert bekommt für sein Geld.
Ja, er muss ja auch die Sicherheit haben, dass der Gründer nicht sagt, naja, jetzt habe ich 500.000 Euro mal einkassiert, jetzt ist mir das Unternehmen egal, jetzt mache ich irgendwas anderes, aber er ist ja der Kopf und er ist ja eigentlich derjenige, der es auch weiter vorantreiben soll. Ja. Gehen wir mal wieder auch zurück auf die Gründerseite. Auf was müssen Gründer achten? Erstens mal bei der Auswahl der Investoren, aber auch bei den Parametern, die man ansetzt.
Also meine erste Empfehlung ist immer, dass die Gründer, wir sprechen ja jetzt schon von den Gründern, also wir sprechen ja eigentlich von einem Team, dass das Team gut funktioniert. Das heißt nicht, dass das immer harmonisch sein muss, aber es muss halt gut funktionieren, es muss erfolgreich funktionieren. Und wenn man sich dafür zoffen muss, dann kann man sich ja auch zoffen, aber man muss halt erfolgreich unterwegs sein. Und man braucht eine Vereinbarung, die Gründer untereinander schließen. Was passiert denn, wenn der eine auswandert, er findet seine Liebe in Australien, geht weg, gibt er seine Anteile ab oder nicht? Was passiert denn, wenn man sich nicht verständigen kann über die Strategie? Also wie geht man mit Konflikten und Problemen um? Weil die kommen. Also in 20-25% der Teams gibt es innerhalb der ersten 1-2 Jahre so einen Streit, dass daran, dass die gesamte Idee, das ganze Team scheitert. Ja, also das ist so meine Erfahrung. Ich habe das wissenschaftlich nicht untersucht, aber das ist so die Daumenregel, die ich über die Jahre entwickelt habe. 20-25%, das ist eine relativ hohe Quote, geht verloren, weil sich das Team zerstreitet. Und das ist schade. Und das ist nicht nötig, zumal es dort auch viele Teams gibt, da ist das Produkt gut, da hat man auch gute Kunden, aber es geht nicht voran, weil die Menschen sich zerstritten haben. Das heißt, man braucht Vereinbarungen, wie man im Konfliktfall miteinander umgeht. Das ist so für mich der erste Schlüssel. Dann ist der zweite Schlüssel.
Lass uns ganz kurz nochmal zurückgehen. Was sind denn die Gründe für so einen Streit innerhalb der Gründer?
Die können so vielfältig sein, wie die Menschen sind. Ja, also ich habe alles schon gesehen. Das sind manchmal menschliche Schwächen. Das sind aber auch völlig unterschiedliche Vorstellungen, wer wie viel arbeitet. Also ich habe oft, ist immer so diese Arbeitszeit, wer setzt sich denn wie viel ein, ist oft ein Thema, was nicht gleich läuft, sondern da gibt es den einen, der arbeitet in der Woche 5 Stunden und der findet, dass 5 Stunden schon eigentlich zu viel ist. Und dann ist der andere, der arbeitet 60 Stunden. So, und die unter einen Hut zu bringen, das ist eine Herausforderung und da muss man auch als Berater kann man als Berater Ideen präsentieren und ob die aber aufgenommen werden, das liegt an den Gründern, an den Teams. Da sind auf die Gründer und Teams ja völlig frei. Da kann man dann nur Hilfestellung leisten, vernünftige Regelungen zu finden. Also zum Beispiel das Thema Arbeitszeit ist so ein Ding. Dann auch die Frage Rollenverteilung. Ich habe schon Teams erlebt, da wollte jeder Geschäftsführer sein und jeder wollte das Sagen haben von 4 Leuten. Und das funktioniert nicht. Also wenn in einem Team von 4 2 Geschäftsführer sein wollen, das ist okay. Aber wenn in einem Team von 4 alle 4 Geschäftsführer sein wollen und jeder ist der Meinung, er hat alles besser verstanden als jeder andere, dann wird das wohl eher nicht klappen.
Ja, das kann ich verstehen. Also es sind diese Befindlichkeiten. Hat sich das denn im Laufe der letzten Jahre geändert oder war das eigentlich schon immer so ein Punkt, den es gab?
Also der Punkt, den gibt's. Ich behaupte, den gab es schon immer. Solange es Menschen gibt, gibt es die Themen. Das hat sich für mich, muss ich ehrlich sagen, nicht geändert.
Was sich in den letzten Jahren sicherlich geändert hat, so meine Wahrnehmung ist, es gab vor 5, 6 Jahren eine Zeit, da gab es sehr viel Investorengeld, da musste man praktisch wegrennen, um nicht irgendwie Geld zugesteckt zu bekommen. Jetzt seit 3, 4 Jahren und auch, sagen wir mal, mit der Corona-Pandemie hatte das abgenommen und dann jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, das sind schon Faktoren, das merkt man im Markt. Das Geld wird nicht mehr so frei rausgegeben. Die Anforderungen an die Prüfungen steigen. Das heißt, es ist weiter Geld da und die Teams werden auch mehr auf Herz und Nieren geprüft.
Also wichtig ist eine gute Vereinbarung innerhalb der Teams, die im Prinzip als Basis für die Zusammenarbeit gilt. Dann müssen die natürlich auch sich präsentieren. Das heißt, die machen so ein Pitch-Deck, weiß ich, 13 Seiten, 14, 15 Seiten, geben das zu den Investoren. Du sagtest gerade, früher sind die Investoren schon darauf angesprochen, haben denen schon gleich 1 Million drüber geschickt aufgrund des Pitch-Decks. Heutzutage gibt es dann auch schon den Due Diligence. Wie prüft ein Investor, welche Mittel steckt der auch in die Prüfung? Holt er schon gleich Wirtschaftsprüfer, Anwälte und so weiter mit ins Team rein oder ist das doch noch ein bisschen weniger als im herkömmlichen Transaktionsbereich bei Unternehmensnachfolgen?
Also ich glaube, ich würde es so formulieren, in der Regel investieren Business Angel auf Basis des persönlichen Kontakts, der Idee und einer persönlichen Einschätzung nach Bauchgefühl, ob das eine erfolgreiche Idee sein kann oder nicht. Und Venture Capital Fonds zum Beispiel, die brauchen schon eine DD, die brauchen zumindest mal, also die brauchen zumindest einen gewissen Rahmen, dass sich Anwälte, Steuerberater die Unternehmen angucken, in die sie dort investieren. Das macht auch Sinn. Also ich sag mal so, das ist sogar gesetzlich so vorgesehen und die dürften das auch gar nicht anders machen, weil sie ja Gelder von anderen Menschen verwalten. Da haben auch die Investoren eine gewisse Sorgfaltspflicht, deswegen muss das sein. Das heißt, der Aufwand dort ist größer. Und ich springe da jetzt nochmal kurz zurück, weil das schon eine sehr wichtige Empfehlung auch an die Teams ist, an die Gründer, dass man, wenn man seine Planung aufstellt, am besten 3 Cases darstellt. Nämlich einmal den Case, den sogenannten Base Case, also eine mittlere Planung, dass man sagt, okay, also das müsste eigentlich so funktionieren. Dann braucht man auf jeden Fall die sogenannte Best-Case-Planung, also eine Planung, dass man sagt, von meinen Leads, die ich habe, kriege ich 100% von den Kosten, die entstehen können. Da gehe ich immer an die untere Grenze. Das wird alles gar nicht so teuer wie befürchtet. Das wäre ja dann der Best-Case. Und dann einen Worst-Case. Das ist das, was, wenn alles schief geht, die Leads klappen alle nicht. Die Kosten werden alle viel höher als gedacht. Und irgendwo dazwischen ist ja in der Regel die Wahrheit. Es gibt natürlich Fälle, da lief noch alles viel besser als die Best-Case-Planung, gibt es, aber das ist eher eine Ausnahme. Und es gibt Fälle, da läuft noch alles viel schlimmer als die Worst-Case-Planung, aber auch das ist die Ausnahme. Also irgendwo zwischen Worst-Case-Planung und Best-Case-Planung liegt da die Wahrheit. Und auch die Diskussion über diese Planung entscheidet sehr, ob man Investoren findet oder nicht. Weil wenn die Investoren das Gefühl haben, dass man mit den Gründern reden kann, und dass sie auch offen sind für Argumente, erhöht das die Wahrscheinlichkeit schon mal, dass man einen Investor findet.
Ja, da kommen wir gerade schon wieder in ein interessantes Thema, so die No-Gos. Was sollte ich vermeiden als Gründer, wenn ich auf Investoren zugehe und mit ihnen spreche?
Also das ist so ein Aspekt, das machen wir hier auch immer in unserer Beratung. Wir beraten auch die Teams darauf vor, wie sie mit dem Investor sprechen, wie sie einen Pitch machen. Das müssen dann Menschen sein, die auch Spaß daran haben am Kontakt. Wenn jemand, der mit anderen Menschen gar nicht so sehr Kontakt haben will oder sich auch unwohl fühlt, der einen Pitch machen soll oder sich vorstellen soll, das klappt halt nicht. Das kann man dann üben und überhaupt, aber man wird nie so gut wie einer, der das einfach als natürliche Begabung hat. Deswegen wäre die Empfehlung immer, man braucht jemanden im Team, der so ein bisschen extrovertiert ist. Der macht die Vorstellung. Und oft ist es so, ein zu langer Pitch ist viel schädlicher als ein kurzer, knackiger. weil man die Menschen, die einem zuhört, langweilt. Ja, das heißt, markante Aussagen und auf den Punkt gekommen ist sehr wichtig. Und das sind rein praktische Vorbereitungen. Und was auch dazu gehört, man muss einen Plan haben. Also man muss sagen, ich will das, ich will das, ich will das. Und dann kann man mit möglichen Investoren ins Gespräch kommen und sie vielleicht gewinnen für die eigene Idee, für das Projekt. Und wenn man aber da steht und sagt, ja, man wird ja 100, also man wird auf jeden Fall gefragt, wie viel Geld wollt er denn, wie viel braucht er denn? Und wenn man dann schon sagt, ja, ich weiß auch nicht, jo, die Nummer ist durch, also da braucht man gar nicht weiterreden. Das heißt, man braucht einen Plan. Also man muss sich vorher Gedanken gemacht haben, wie wollen wir denn eigentlich vorgehen? Und das, ich verstehe das natürlich, ich meine, das ist dieser klassische Konflikt. Und da habe ich schon viel mit Gründern darüber geredet. Ja, wie sollen wir denn in so einer Situation, in der wir doch gar nicht wissen, wohin es sich entwickelt und in der wir auch gar nicht wissen, ob wir jemals einen Investor finden, wie soll ich denn da sagen, ich stelle mir das so und so vor? Und das verstehe ich, dieses Problem oder dieses Dilemma. Und da kann ich nur die Empfehlung geben, man versetzt sich mal in eine Situation oder man tut so, als wenn die Sachen so laufen, wie man sich das wünscht und wie es denn wohl am erfolgsversprechendsten ist. Ich finde das auch ein ganz gutes Kriterium. Ich tue jetzt mal so, ich habe die Ressourcen, die ich brauche, um mich die nächsten anderthalb Jahre so zu entwickeln, dass ich erfolgreich bin. So, und wenn man das hat, das kann man aufschreiben und das ist dann auch die Basis für die Gespräche mit den Investoren.
Ja. Also Vertrauen schaffen durch einen Plan, den man präsentiert. Die Investoren müssen im Prinzip auch das Gefühl haben, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben, dass sie auch Risiko oder Risiken bewertet haben als Gründer. Und dann ist die Zusammenarbeit ganz gut. Irgendwelche menschlichen Aspekte, die man jetzt vielleicht besser nicht zeigen sollte?
Also ich glaube, was ich immer sagen würde, jedes Team hat seine Investoren und jeder Investor hat seine Teams. Also wenn Menschen anfangen, sich zu verbiegen, das bringt nichts. Würde ich gar nicht anfangen, sondern man sollte schon die Eigenschaften zeigen, die man auch wirklich hat, weil das sonst auch komisch werden kann. Und dann ist das halt so, dass man vielleicht mit dem Investor A und B einfach nicht zusammenpasst, weil man eine unterschiedliche Sprache spricht, weil man unterschiedliche Ziele hat. Und dann passt das auch nicht und dann sollte man es auch sein lassen.
Ja, das ist, und ich glaube, das ist eine gute Aussage.
Ja, also das ist, und je klarer man das sagt, umso besser und je klarer man das auch lebt, auch umso besser. Alles andere sind so ein bisschen faule Kompromisse. Das braucht man nicht, weil das, was man tut, ist ein Hochrisikogeschäft. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man ein neues Unternehmen gründet und man hat gerade eine Idee für ein Geschäftsmodell, man hat eine Idee, welche Kunden man haben könnte, das ist ein Hochrisikogeschäft. Da müssen viele Sachen wirklich gut klappen, damit man auch erfolgreich ist. Und deswegen würde ich es drehen. Also ich würde sagen, die Suche nach den Investoren und auch die Gespräche mit den Investoren sind der Auswahlprozess, der stattfinden muss. Das ist der Auswahlprozess, wo man auch als Start-up sagt, der und der Investor, mit dem können wir gut reden, der versteht uns, den wollen wir haben. Und genauso die Investoren, die sagen, ja gut, das und das Team, die können zwar alle ganz gut reden, aber irgendwie die ganze Technik ist doch Murks. Das passt dann auch nicht, sondern diese Gespräche sind ein Auswahlprozess, um am Ende einen Status zu erreichen, dass sowohl das Startup, aber auch der Investor sagt, da ist so eine gute Basis. Wir werden voraussichtlich Erfolg haben. So, und noch dazu, in der Regel ist es ja nicht so, dass der Investor nur einmal investiert. Nicht? Das kann zwar sein, aber man muss natürlich schon auch sich vorstellen, dass wenn vielleicht das Geld nach einem Jahr leer ist, dass man dem Investor fragt, könnten wir noch mal einen Nachschuss haben, bitte? Und das funktioniert ja nur, wenn der in der Zwischenzeit das Gefühl hatte, die haben gut gearbeitet, die haben sich echt eingesetzt, sozusagen, die haben den Plan, den wir gemeinsam entwickelt haben, auch angefangen umzusetzen. Und auch das funktioniert nicht, wenn man sich da irgendwie verstellt. Deswegen würde ich sogar sagen, ein Don't. Das, was man nicht machen sollte, ist, dass man sich anders gibt, als man eigentlich ist. Man sollte sich so zeigen, wie man ist. Heute gibt es ja immer dieses Wort authentisch. Ich finde jetzt diesen Begriff insofern so ein bisschen schwierig, dass man sich immer fragen muss, was meint man damit? Und die Menschen verwenden das sehr unterschiedlich. Ja, jeder Politiker will authentisch sein, aber dadurch wird die Politik dann teilweise auch nicht besser. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Sondern, dass man sehr klar sagt, wo man hin will, mit welchen Mitteln und darüber dann auch Partner findet, weil Investoren sind Partner, die mit einem durch dick und dünn gehen. Das ist eigentlich so die beste Beschreibung. Also man muss am Ende von so einer Verhandlung, muss man sagen, mit den Leuten, mit denen ich mich da jetzt zusammentue, mit denen könnte ich auch auf ein Segelboot gehen. Und wir haben nicht gleich nach 2 Minuten einen Riesenstreit.
Ja, das ist gut. Jetzt, ihr macht ja dann schon bei euch in der Kanzlei ein gewisses Sparring mit den Gründern, bevor ihr auf die Investoren zugeht. Wenn ihr jetzt meinetwegen 10 Investoren angetriggert habt, sucht ihr euch da vielleicht einen raus, mit dem ihr als erstes sprecht? Vielleicht auch einer, der, wo ihr sagt, naja, der ist vielleicht nicht ganz so der Hoffnungsträger, aber da kann ich meine Jungs ganz gut hinschicken, um zu üben.
Ja, also ist eine sehr gute Frage. Also einmal ist es natürlich so, wir verstehen uns ja nur, wir haben nur die Rolle der Berater. Also wir geben Tipps und die Entscheidung und auch, sage ich mal so, die sozusagen dann die Strategie, das setzen ja dann wirklich die Teams um. Da sind wir nur Berater, da können wir sozusagen aus unseren Erfahrungen berichten. Und das, was du aber sagst, wäre genau der richtige Ansatz. Also erstmal muss man jedes Startup, was 10 mögliche Investoren hat, beglückwünschen. Das ist ein tolles Ergebnis. Also so aus meiner Erfahrung, die müssen eigentlich mindestens 50 bis 100 mögliche Investoren angesprochen haben, um zu einer Gruppe zu kommen von 10, die auch Interesse haben. Also tolle Arbeit, erstens. Zweitens, man guckt sich die Investoren sehr genau an, welche Rollen die haben. Und die sind nie gleich, sondern sind immer unterschiedlich. Der eine, der hat zwar ganz viel Geld, aber der bringt sich nicht ein. Der andere hat ganz wenig Geld, aber bringt sich richtig gut ein, noch mit guten Kontakten. Und so gibt es so verschiedene Stufen. Und es gibt bestimmte, ich nenne sie jetzt mal Anker-Investoren. Ich sage jetzt mal das Wort HTGF, der Hightech-Gründerfonds zum Beispiel, wäre für mich zum Beispiel, ich bin mit denen weder verbunden noch irgendwie, deswegen mache ich jetzt ja keine Schleichwerbung. Das sind Investoren, die agieren sehr professionell, die haben eine gute Einschätzung des Marktes. Wenn die sagen, ja, wir können uns vorstellen, uns zu beteiligen, hat das in der Regel den Effekt, dass auf einmal ganz viele andere auch wollen.
Ja.
Das können ja auch ganz andere Beteiligungsgesellschaften sein. Es gibt einige davon, die einfach so etwas wie eine Art Gütesiegel geben. Und das ist sehr wichtig. Und oft hat man dann einen Investor, der so richtig zieht, der vielleicht auch vorgibt, welche Kanzlei die Due Diligence machen soll, der vielleicht auch vorgibt, wie der Vertrag aussehen soll, und die anderen kommen mit. Und irgendwie muss man sich dann verständigen. Und leider ist es auch so, oft verliert man Investoren im Laufe der Zeit, sodass man sagen muss, wenn man mit 10 anfängt, konkreter zu reden, kann das sein, dass man nach einem Monat nur noch 3 oder 4 hat.
Ja, das ist ein normaler Auswahlprozess. Ja, genau. Das ist einfach so, ja.
Und das muss man aber halt auch wissen, weil das natürlich am Ende auch Einfluss auf die jeweiligen Beträge haben kann. Klar, wenn ich 10 mögliche Geldgeber habe, ist die Wahrscheinlichkeit, einen sehr hohen Betrag zu bekommen, höher, als wenn ich nur 4 habe.
So. Ja. Und die Gründer können ja auch sicherlich mal mit anderen Gründern sprechen, die bei diesem Investoren schon unter der Haube sind. Ja, das ist sicherlich auch nicht verkehrt.
Ja, also das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Frage. Also das, was du jetzt ansprichst, Timo, wäre meine dringende Empfehlung an jedes Startup, wenn sie mit möglichen Investoren sprechen, ob dieser Investor, mit dem man gerade redet, vielleicht eine Referenz hat, ein Startup oder Gründer, mit denen er früher schon mal gut zusammengearbeitet hat und deren Namen er weitergeben kann, auch den Kontakt, weil man natürlich durch so ein Gespräch nochmal 10-mal mehr erfährt, als wenn man sich jetzt Gedanken macht oder irgendwas im Internet recherchiert und was auch immer, sondern sozusagen solche Fragen sind erlaubt und es gibt viele Investoren, die darauf auch positiv eingehen und dann Kontakt herstellen.
Mhm. Ja, das waren schon sehr viele Informationen zum Startup. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Gegenseite oder ein anderes Thema eingehen. Gründung durch Nachfolge. Ja, also Startups sind hip und ein Walk, ja toll, prima. Ist denn die Nachfolge ein bisschen ein bisschen zurückgetreten von den Intentionen, die Menschen jetzt haben?
Also für mich ist eigentlich beides dasselbe, beziehungsweise ich differenziere gar nicht so sehr zwischen Nachfolge und Startup und überhaupt. Eine weitere Kennzahl, die ich so im Laufe meiner Berufsjahre mir entwickelt habe, ist die Theorie, dass sich jedes Unternehmen alle 7 Jahre neu entwickeln muss. Alle 7 Jahre hat man auf einmal deutlich andere Kunden, deutlich andere Produkte. Das heißt, ein Unternehmen ist ja heute von heute aus gedacht, in 10 Jahren sieht das ganz anders aus. Und genauso ist es so, wenn man mal beim Unternehmen, was es heute gibt, sich anguckt, wie war das denn vor 10 Jahren? Es war eine ganz andere Welt. Ja, vielleicht gibt es irgendwie 1% der Unternehmen, bei denen hat sich gar nichts geändert. Das kann sein, wahrscheinlich welche Bausparkassen oder so. Aber in der Regel gab es krasse Veränderungen. Und man sieht die alle 7 Jahre so ungefähr. Sodass ich sage, auch eine Nachfolge ist ja ein kompletter Neubeginn.
Ja.
So. Und gleichzeitig sind auch viele Startup-Themen eigentlich, könnte man die auch als eine Nachfolge beschreiben. Ich begleite oft Gründerteams aus Universitäten heraus. Das sind dann oft technische Teams, die bestimmte Entwicklungen gemacht haben. Die haben schon früher als Team gearbeitet. Die kennen sich als Team, aber halt als Angestellte der Universität oder als Studenten. Die haben schon an den Themen gearbeitet. Und man bringt das alles zusammen und baut eben eine neue Hülle, eine neue Gesellschaft und fängt an, Kunden zu gewinnen. Und da sind auch Elemente einer Nachfolge drin. Ja, deswegen grenze ich das nie so stark ab, sondern würde sogar sagen, eben ist man hat immer beide Elemente drin.
Mhm. Welche Art, also Gründung oder Nachfolge bringt die größeren Risiken und die größeren Chancen?
Also da würde ich jetzt gerne mal mit der typischen Juristenantwort antworten. Es kommt überhaupt nicht.
Ja, die
jetzt vielleicht irgendwie unbefriedigend, aber es ist auf jeden Fall schon mal der größtmögliche Teil der Wahrheit, den es gibt. Es gibt Startups, die können gar nicht scheitern, weil die einfach eine richtig geile Idee zum richtigen Zeitpunkt bringen und ein total hoher Need ist. Das Schöne bei einer Nachfolgesituation ist natürlich, es gibt schon etwas, es gibt schon Strukturen, es gibt vielleicht Mitarbeiter, es gibt vielleicht Kundenkontakte. All das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines wirtschaftlichen Erfolgs. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man einfach eingeschlafene Projekte oder auch eingeschlafene Strukturen einfach fortsetzt, ja, das ist auch nicht der Weg zum Erfolg, nicht? Sondern man muss es eben kombinieren. Man braucht die bestehenden Strukturen, vielleicht auch bestehende Prozesse und passt die an mit neuen Produkten oder mit neuen Kunden, sodass ich würde es mal so sagen, am Ende ist das alles eine Frage der Strategie. Also habe ich mir gute Gedanken gemacht, welche Kunden ich haben will? Habe ich mir gute Gedanken gemacht, wie ich meine Produkte herstelle, wie ich die verkaufe? Passt diese Gesamtstruktur? Und ich glaube, das sind Aspekte, die sind im stetigen Wandel. Und der gilt sowohl für Startups als auch für Nachfolgesituationen. Warum sage ich, es kommt darauf an, wenn ich ein Unternehmen habe, was einen Jahresumsatz von 50 Millionen macht und ein EBITDA von 10 Millionen, dann habe ich so eine Substanz, dass ich mal sagen würde, die werden nicht innerhalb von 5 Tagen pleite sein. In der Regel. So. Ein Startup, was 50.000 Euro auf dem Konto hat, keinen Kunden und nur eine Idee, dass die in 3 Monaten pleite sein können, das ist leider durchaus im Bereich des Möglichen, vielleicht sogar Wahrscheinlichen, ja. Das dann abzuwägen, oder zu analysieren, ist so schwierig und eigentlich auch müßig. Es bringt ja nichts. Ja, die wesentliche Frage ist, wie habe ich Erfolg? Das ist die Frage.
Das sehe ich genauso. Also auch die Motivation muss da sein. Ja, der eine fühlt sich wohl im Startup, ja, ganz ganz neue Dinge, so ein bisschen Ungewissheit, wo gehe ich hin? Der andere sagt, oh, da ist ein Unternehmen, Top-Produkte, aber vielleicht ein bisschen angestaubt. Da hole ich jetzt nochmal den 10-20% Umsatzhebel rein, ja, in den nächsten 2 Jahren, auch ertragsmäßig. Allerdings 10 Millionen EBDA, da habe ich erstmal eine Finanzierungsproblematik, an die ich mich rantrauen muss. Kein MBI, kein Existenzgründer hat das nötige Kleingeld dazu, aber dann kommen wir auch wieder in die Suche von Investoren. Da gibt's heutzutage vielfältige Möglichkeiten, wie man auch solche Beträge finanzieren kann. Und man muss ja nicht unbedingt 100% eigener sein, man gibt ein bisschen was ab, aber hat dann auch im zweiten Schritt, wenn der Investor aussteigt, die Möglichkeit, wieder einen Hebel anzusetzen im Kaufpreis und okay zu verdienen.
Genau, es gibt ja diese schönen Begriffe Management buy out, Management buy in. Im Endeffekt ist das ja wie eine Startup-Situation, dass nämlich entweder schon ein bestehender Geschäftsführer sein Unternehmen übernimmt, weil er noch nicht Eigentümer war, oder ein Externer kommt als neuer Geschäftsführer rein. Und auch das hat ja ganz, ganz viel Neues, nicht? Eine neue Rolle, neue Aufgaben, und das hat was von Startup-Charakter. Auch wenn eben dort vielleicht schon eine bestehende Einheit ist, die schon funktioniert. Und gleichzeitig muss man eben ganz viel neu strukturieren.
Ja. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte noch ein Zitat kurz vorlesen von der Website The Venturer. In noch so komplexen Situationen ist für mich oberstes Gebot, am Ende pragmatische und einfache Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten lebbar sind. Und auf der anderen Seite sagst du, ich lasse nicht locker. Ich glaube, das ist so eine gute Mischung, die du an den Tag bringst, weil das Ziel muss irgendwo gesteckt sein und das muss man erreichen. Und auf der einen Seite gebe ich ein bisschen was nach, auf der anderen Seite ganz, ganz wichtige Positionen, ob es Garantien sind oder ob es auch das Kapital ist oder auch die Einmischungsmöglichkeiten von einem Investor. Da muss man vielleicht ein bisschen härter verhandeln und nicht locker lassen.
Absolut. Also da ist auch meine Empfehlung an jeden, fangt an zu verhandeln. Nehmt ein Angebot, was man euch hinlegt, nicht einfach so hin, sondern macht euch Gedanken, wie ihr es für euch gerne besser hättet. Eine Lehre aus sämtlichen Verhandlungsseminaren, die es gibt, ist immer, dass man am besten über relativ viele Punkte spricht. Wenn man nur über 3 Punkte spricht, ist der Einigungsbereich sehr klein. Wenn man aber über 20 oder 30 Punkte spricht, kann es am Ende so sein, der eine hat 15 Punkte gewonnen, der andere hat 15 Punkte gewonnen und alle fühlen sich gut. Also das ist dann auch eine Frage, wie geht man da heran? Auch da haben wir wertvolle Hinweise und Erfahrungsberichte. Und ich gebe es jedem, sowohl den Investoren mit, aber auch den Startups, fangt an zu verhandeln und arbeitet unter dem Ziel, wir wollen erfolgreich sein. Und wenn man das so als Prämisse hat, dann geht das ja auch gar nicht schief, nicht? Dann kann das nur sein, man hat unterschiedliche Wahrnehmungen oder man hat unterschiedliche Annahmen und Vermutungen. Das kann sein. Und dann redet man darüber und das ist gut. Aber wenn man eben dieses Ziel der gemeinsamen Erfolg nicht aus den Augen verliert, dann ist das in der Regel auch sehr erfolgreich.
Ja, prima. Ich glaube, das war ein guter Satz zum Ende und auch gute Empfehlungen für Gründer, die jetzt ein bisschen größer werden wollen. Und ja, dann bleibt mir noch, dir herzlich zu danken, Tillmann, für den Podcast und deine Bereitschaft, hier mitzumachen und dir weiterhin viel Erfolg zu wünschen.
Dankeschön. Also und Timo, vielen Dank auch für dein Angebot. Ich finde das ein super Angebot, gerade auch den Podcast zu verschiedenen Themen, aber immer sozusagen in eine Richtung, finde ich richtig klasse. Mir hat es große Freude gemacht, hier mit dir zu sprechen. Ich brenne für die Themen. Und schade, dass wir jetzt nur eine Stunde geredet haben. Wir hätten auch gerne 5 Stunden reden können.
Tillmann, vielen Dank und wie gesagt, alles Gute und tschüss.
Danke, ciao.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.